Hallo Lukas. Hallo Laura. Hey Luis. Volker. Hi Vera. Ich habe euch mit Namen angesprochen zum Teil jetzt. Und Namen sind wichtig für uns, dass wir uns überhaupt ansprechen können. Und um auch irgendwie deutlich zu machen, wen meinen wir eigentlich gerade? Wenn ich Lukas sage, dann meine ich den jungen Mann da vorne in der dritten Reihe, links im Block von mir aus gesehen. Und alle wissen Bescheid, die ihn kennen. Ohne Namen kommen wir eigentlich gar nicht wirklich aus. Sie sind für uns wichtig, damit wir Menschen identifizieren können, damit wir über Menschen sprechen können. Zum Beispiel könnte man auch ein Beispiel nehmen. Zwei Leute unterhalten sich im Foyer und sagen, ey, ich weiß gerade nicht weiter, gehen wir doch mal zu XY. Der hat vielleicht eine Antwort auf dieses Thema, auf diese Frage. Man könnte es natürlich auch schwerer machen, wenn man keinen Namen parat hat, dann könnte man ihn umschreiben. Zu sagen, ja, das ist die Person, die immer mit Röcken in den Gottesdienst geht und hat kurze Haare, lockig. So, da fallen schon mal alle Männer raus und ein paar Frauen. Aber so ganz genau weiß man immer noch nicht, wer ist damit eigentlich gemeint. Deswegen gibt es Namen, um einfach deutlich zu machen, mit wem habe ich es eigentlich zu tun und wen meine ich eigentlich? Und des Weiteren sind auch Namen identitätsstiftend. Namen können etwas aussagen über die Person. Und wenn es vielleicht nicht gerade der Eigenname ist, der so aussagekräftig ist über die eigene Person, gibt es ganz viele Spitznamen, die irgendwie aus Situationen heraus entstanden sind, weil die Person irgendwas gemacht oder beziehungsweise eine Eigenschaft hat, die dieser Name repräsentiert. Und da haben wir auch in der Bibel, gibt es ganz viele Namen, die eine Bedeutung haben für die Person, was diese Person auch ausmacht. Wenn ich an Jakob denke, der seinen Bruder bei der Geburt an die Ferse gepackt hat, weil er lieber als Erster rauskommen wollte aus dem Mutterleib, dann hat sein Name die Bedeutung Fersengreifer, Fersenhalter. Jakob heißt Fersenhalter. Wir sehen Abraham, der vorher nur Abram hieß, und sein neuer Name beinhaltet eine Berufung für ihn. Gott gibt ihm einen neuen Namen, damit seine neue Identität, seine neue Berufung klar wird. Er ist der Stammvater aller Völker. Und dann haben wir auch noch Jesus. Sein Name bedeutet, Gott rettet. Und wir Christen glauben daran, dass Jesus in der Person, also dass Gott in der Person Jesu auf die Welt gekommen ist, um die Menschen zu retten. Also Jesus, Gott rettet. Namen haben eine Bedeutung. Und im Alten Testament, im Alten Orient, war der Glaube so verbreitet, und das ist auch heute noch so, dass der Name von einer Person oder eines Gottes die Wesenseigenschaften ausmachten oder beschrieben. Also man könnte das Motto sagen, sag mir deinen Namen und ich sag dir, wer du bist. Und das können wir auch heute in unserer Gesellschaft auch noch sehen. Ist vielleicht ein bisschen oberflächlich, weil wir dann Leute in die Schublade stecken. Aber werden wir uns mal bewusst, Menschen, wo wir nur den Namen hören, vielleicht Jacqueline, Chantal, dann hat man gleich im Hinterkopf, die kommen doch irgendwo aus dem Osten, die sind vielleicht ein bisschen proletisch drauf, vielleicht sogar dumm. So. Dass dem nicht so ist, das will ich ja auch nochmal klarstellen, ne? Das ist nicht so. Aber das hat man im Hinterkopf ganz oft. Das hat unterschiedliche Gründe, weil die Medien das irgendwie so vermitteln. Wenn man irgendwelche Comedy-Shows ansieht oder so, dann kommt das oft vor, dass Menschen, die so genannt werden, immer eine Eigenschaft haben, die irgendwie ein bisschen einfach, prollig oder vielleicht sogar ein bisschen dumm sind. Das war jetzt so ein Negativbeispiel. Es gibt natürlich auch Namen, die sind positiv besetzt. Und das sind Ehrennamen, Ehrentitel, wenn man jetzt nur einfach mal einen Arzt denkt oder sowas, der einen Doktortitel trägt, das ist eine Ehrenbezeichnung, die auch eine Kompetenz aussagt, wo man sagt, hey, der hat Ahnung. Und früher hatten auch viele Könige irgendwelche Beinamen, irgendwelche Herrscher. Zum Beispiel, wenn ich jetzt an Alexander der Große, wenn ich an den denke, dann hat er Großes vollbracht und man allein schon mit dem Beinamen der Große kann man viel anfangen und sagt was über diese Person aus, was für einen Machtbereich er vielleicht hatte. Und wir haben auch jetzt einen Gott. Und in der Bibel werden wir aufgefordert, ihn anzubeten und ihn zu ehren, zu loben, zu preisen. Und das drückt die Bibel oft so aus, zum Beispiel im 1. Chronike 16, Vers 10, rühmet seinen heiligen Namen. Oder wir haben Nehemia 9, Vers 5, man lobe seinen herrlichen Namen, der erhaben ist über allen Preis und Ruhm. Oder im Psalm 99, Vers 3, preisen sollen sie deinen großen und wunderbaren Namen, denn er ist heilig. Die Bibel spricht also zu uns, den Namen Gottes zu loben, zu preisen, ihn zu ehren. Und das ist auch in diesem Sinne, dass der Name das Wesen Gottes beschreibt. Wir sollen also dieses Wesen Gottes loben, preisen, anbeten. Die Frage ist nur, welchen Namen eigentlich? Was für einen Namen hat denn unser Gott? Gott offenbart sich dem Menschen auf verschiedene Art und Weisen. Und zum Beispiel hat er sich Mose offenbart. Und damals gab er sich einen eigenen Namen. Gott hat sich einen eigenen Namen gegeben in der Bibel. Den Namen Jahwe. Und das ist der Name, den er sich selber gegeben hat. Und es werden noch ganz viele andere Namen aufgezählt in der Bibel, was Gott ist, wie er beschrieben wird, von anderen Menschen, die Erfahrungen mit ihm gemacht haben und die wollten das in einen Namen ausdrücken. Und damit hat man dann einfach versucht, Gottes Wesen festzustellen, Gott zu identifizieren. Wer ist eigentlich dieser Gott? Und diese Namen, das sind vielleicht nicht alle, werden wir uns in der nächsten Zeit anschauen. Wir werden eine Predigtreihe machen, Stefan und ich, wo wir uns die Namen Gottes, die in der Bibel vorkommen, uns anschauen und wollen gucken, was sagt das eigentlich über Gott aus? Wer ist eigentlich dieser Gott, der uns begegnet in der Bibel und auch heute noch? Und wir werden merken, dass man sie nicht alle einzeln betrachten kann, sondern dass es überall Schnittmengen geben wird. Der eine Name hat eine Bedeutung, dessen anderer Name eine ähnliche Bedeutung hat oder eine Teilbedeutung. Aber wir wollen trotzdem uns immer auf einen Namen in einer Predigt in der Zukunft mal drauf einlassen und gucken, was hat das eigentlich für uns heute zu bedeuten. Letzte Woche hatten wir Ostern. Und das ist eigentlich das größte Fest, was wir haben. Noch größer eigentlich als Weihnachten, obwohl irgendwie Weihnachten größer gefeiert wird in unserer Gesellschaft. Aber Ostern ist das Fest schlechthin, weil wir feiern die Auferstehung Jesu. Und das hat für uns eine große Bedeutung, weil in der Auferstehung hat Jesus den Tod besiegt, er hat die Sünde besiegt, er hat das Böse besiegt und das wollen wir feiern. Und er nimmt uns damit auch hinein, indem wir an ihm glauben und sagen, ja, ich glaube dir, dass das passiert ist. Und er nimmt uns damit hinein und wir sind selber damit neu auferstanden. Nach Jesu Auferstehung wurde er von seinen Anhängern konsequent mit Herr bezeichnet. Und ich habe mal in die Konkordanz geschaut und mal gezählt, wie viele Bibelstellen es nur allein im Neuen Testament gibt, die Herr drin haben. Und in der Lutherbibel kommt das Wort im Neuen Testament 250 Mal vor. So. Davon kann man vielleicht ein paar abziehen, die nicht auf Jesus bezogen sind, sondern vielleicht auch auf Gott. Und dann kann man auch noch ein paar abziehen, wo man sagt, okay, da sind dann vielleicht auch irgendwelche Ehrenmänner damit angesprochen. Wenn wir in den griechischen Text gucken und dort, da heißt Herr Kyrios, dann sieht die Sache noch viel anders aus, denn dort kommt das Wort gleich 720 Mal vor. Also gibt es auch noch Übersetzungsvarianten, wo es nicht unbedingt immer nur allein mit Herr übersetzt wird, sondern vielleicht auch mit Meister oder andere Varianten. Und wenn man sich das mal ausmalt, wie oft das vorkommt, 720 Mal wird hauptsächlich Jesus damit angesprochen, mit ein paar Abzügen, dann ist das schon eine ganz schöne Menge. Das ist nun ein Name, ein Titel, den Jesus gegeben worden ist. Und der drückt etwas aus. Der drückt aus, dass man den anderen wertschätzt und dass man auch sich seiner Autorität unterwirft, beziehungsweise seine Autorität anerkennt. Diejenigen, die Jesus damals nachfolgten, hatten seinen Wert erkannt und hatten auch seine Autorität anerkannt und sich unterworfen. Und das fiel ihnen gar nicht so schwer, denn sie haben erkannt, dass Jesus Gott ist. Und weil sie aus ihrer Tradition heraus sowieso Gott als ihren Herrn bezeichneten, übertrugen sie das auch auf Jesus. Jesus, Gott, ist Kyrios. Er ist Herr. Das hebräische Wort für Herr lautet Adonai. Und im Alten Testament wird Gott als der Adonai betitelt. Und dabei muss man auch wissen, dass Adonai ganz oft bei den Juden ausgesprochen worden ist. Denn sie haben es gar nicht gewagt, den Eigennamen, also Jahwe, wie er sich in der Bibel offenbart hat, auszusprechen. Sie waren so mit Ehrfurcht erfüllt, dass sie gesagt haben, diesen Namen, den kann ich nicht aussprechen. Und deswegen haben sie, wenn da in der Bibel, im Alten Testament, in der hebräischen Bibel, in der Tora, wenn da Jahwe stand, haben sie stattdessen was anderes gesagt. Unter anderem Adonai. Ein anderer Grund ist, dass sie auch nicht den Namen Gottes missbrauchen wollten. Sie hatten Angst davor, den Namen Gottes zu missbrauchen. Und das ist verboten gewesen. Und um das grundsätzlich zu vermeiden, hat man gesagt, ich spreche diesen Namen Jahwe niemals aus. Und deswegen haben die Juden gesagt, gut, dann geben wir ihm einen Titel, wo wir sagen können, okay, damit kann ich den Namen Gottes nicht missbrauchen. Haben stattdessen Adonai gesagt. So, wenn wir jetzt miteinander reden, würden jetzt die Juden sagen Adonai statt Jahwe. Eigentlich haben wir diese Tradition auch übernommen. Ich weiß nicht, in euren Bibeln wird wahrscheinlich nicht Jahwe drinstehen, in den meisten Bibeln, in den deutschen Übersetzungen. Dort wird auch Herr stehen, wenn Jahwe im Urtext steht. Und deswegen kommen da auch manchmal irgendwelche Stellen vor, wo man sagt, da steht Herr, Herr. Und wir fragen uns, hä? Zweimal hintereinander Herr sagen? Komisch. Das liegt daran, dass man halt den Begriff Jahwe auch aus unserer Bibel mehr oder weniger gestrichen hat, weil man sagt, okay, das ist so ein ehrfurchtsvoller Name, den wollen wir nicht schreiben und aussprechen. Und deswegen hat man Herr geschrieben. Ist aber kenntlich gemacht worden in den Bibeln. Vielleicht werdet ihr das schon bemerkt haben, einige Wörter, also Herr, sind in Großbuchstaben komplett ausgeschrieben. Und das ist ein Anzeichen dafür, dass da vorher Jahwe stand. Wir haben diese Tradition übernommen. Aber nur weil wir sie übernommen haben, heißt es nicht, dass wir immer noch ehrfurchtsvoll sind. Das heißt nicht, dass wir noch überhaupt was mit diesem Begriff anfangen können. Manchmal habe ich den Eindruck, dass man Herr einfach nur noch so sagt, weil es Tradition ist. Man sagt es so, weil man hat es übernommen. Man hat es bei den Erwachsenen gesehen, die haben immer Herr Jesus gesagt. Die haben gesagt, mein Herr Gott. Und dann hat man das auch so übernommen, in seinen Gebeten, in Andachten. Und hat das aber noch was zu bedeuten? Wenn ich sage Herr, wenn ich sage, Jesus ist mein Herr, Gott ist mein Herr, hat das noch überhaupt eine Bedeutung für mich? Oder ist das nur noch eine bloße Anrede? Vielleicht so wie Herr Müller. Eben habe ich gesagt, dass Kyrios oder Adonai, dass das eigentlich ein Ehrentitel ist. Es wurde gegenüber Personen genutzt, die besonders würdig waren, die eine große Ehre innehatten, die man auch, ja, die einen großen Wert hatten oder man denen einen großen Wert zuschrieb, die eine große Autorität hatten. Und die Grundbedeutung dieses Wortes ist, dass es einen Herrscher gibt, unter dem seine Untertanen, Angestellten, die Knechte, vielleicht sogar Sklaven stehen. Es beschreibt also ein Machtverhältnis. Wenn ich Herr sage, beschreibt das ein Machtverhältnis. Gott ist hier eine Partei, die große Macht innehat, und alles, was darunter ist, das ist seine Schöpfung und damit auch wir, die hat weniger Macht und ist seiner Macht unterstellt. Und da kommen mir ganz viele Bilder in den Kopf, wenn ich an sowas denke. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich daran denke, wenn es um Machtverhältnisse geht, dann kommen mir keine guten Bilder. Dann kommen mir eher schlechte Bilder. Dann denke ich vielleicht an einen König und nicht an einen König, der irgendwie romantisiert ist in einem Märchen, sondern ich denke an Könige, die in der Vergangenheit, in der Geschichte irgendwelche grausamen Dinge getan haben, die dumme Sachen getan haben. Ich denke an Intrigen am Königshof, wo man sagt, ich möchte mehr Macht haben und deswegen bringe ich meinen Bruder, um der Erste in der Thronfolge zu sein. Ich denke vielleicht auch an irgendwelche Herren, die große Machtpositionen hatten, die Sklaven vielleicht hielten. Wenn ich vor 100 Jahren und noch früher in die USA schaue, wo die Baumwollplantagenhalter ihre eigenen Sklaven hatten und die ausgepeitscht haben, das war auch Macht. Das sind Bilder, die mir in den Kopf kommen, wenn ich an Herr denke. Und ich weiß trotzdem eigentlich, mein Gott ist nicht so. Mein Gott ist nicht einer derjenigen, der plötzlich irgendwelche Leute umbringt, um ein Machterhalt zu erhalten oder der irgendwelche Leute auspeitschen will, damit sie klein gehalten werden können. Mein Gott ist eigentlich anders. Ein anderer Grund oder beziehungsweise noch ein anderes Bild, was mir in den Kopf kommt, ist, wenn ich an den Begriff Herr denke, dass ich damit immer Leute verbinde mit einem ganz stark konservativen und gesetzlichen Denken. Das sind Leute, wo ich sage, die befolgen nur irgendwelche Gesetze und denken gar nicht drüber nach. Martin Luther hat das früher in der Reformationszeit, hat er das als Kadavergehorsam bezeichnet. Einfach, da ist irgendwas und das muss man einfach tun. Einfach gesetzlich handeln. Ohne drüber nachzudenken, warum mache ich das eigentlich und was hat das überhaupt für Konsequenzen für mich und meine Mitmenschen. Und das ist für mich ganz weit entfernt von dem, was wir heute mündiges Christsein nennen. Das verbinde ich mit Herr. Und ich weiß eigentlich, wenn ich die Bibel lese, so ist Gott nicht. Und er will das nicht, dass ich einfach stur gehorche, sondern er möchte auch, dass ich denke. Im Doppelgebot der Liebe heißt es, ich soll mit ganzem Verstand Gott nachfolgen, ihn lieben und nicht den Verstand ausblenden. Also habe ich mich zum Beispiel jetzt auf die Suche gemacht, diesen Begriff Herr für mich neu zu erschließen, damit ich auch Gott mal als Herr bezeichnen kann. Wo nicht irgendwie die Bilder da sind von einem gewalttätigen König oder einem gewalttätigen Grundbesitzer. Was dabei festzuhalten ist, es gibt ein Machtgefälle. Wenn Gott Herr ist, ist er grundsätzlich mächtiger. Die Bibel beschreibt ihn als den Schöpfer, hat die Erde gemacht, aber er ist deswegen nicht gleich ein Tyrann, nur weil er mehr Macht hat. Er ist nicht unbedingt ein Diktator, der Menschen klein hält, der sie unterdrückt. Wenn ich nämlich die Bibel lese, dann lese ich von einem anderen Gott. Ich lese von einem Gott, der die Menschen liebt und der den Menschen zugewandt ist. Dieser Begriff Herr ist für mich so zugänglich geworden, indem ich mir ein Elternhaus vorgestellt habe. Ein Haus. Und dieses Haus ist im Grunde genommen ein Bild für die Welt. Und in dieser Welt lebe ich, in diesem Haus lebe ich, da leben wir. Und es gibt einen Hausherrn. Und er trägt die Verantwortung für das, was in diesem Haus passiert. Und die meisten von euch sind Hausherren letztendlich. Viele von euch sind Eltern. Ich meine, Hausfrau ist jetzt ein bisschen doof, deswegen sage ich jetzt mal Hausherren, weil Hausfrau ist anders zu verstehen oft. Aber es gibt auch welche, die sind einfach Hausherrinnen, also weibliche Endung. Und als Eltern oder als Leute, wo wir sagen, wir leben mit anderen Menschen zusammen in einer WG, da legen wir Regeln fest, damit überhaupt ein Zusammenleben stattfinden kann. Und diese Regeln sind nicht dazu da, damit irgendjemand irgendwie missbraucht werden kann, dass irgendjemand klein gehalten werden kann. Sie sind dazu da, damit Menschen einen grundsätzlichen Freiraum haben, sich zu entfalten. Aber die Freiheit endet halt da, wo man andere Menschen mit seiner Freiheit begrenzen würde. Und solch ein Bild ist für mich viel zugänglicher, wenn ich Gott als meinen Hausherrn bezeichnen kann, wenn ich an ein Elternhaus denke. Vielleicht ist für den einen oder anderen das Königsbild viel zugänglicher, für mich nicht. Für mich ist das der Zugang, wo ich sagen kann, Jesus ist mein Herr. Weil ich nämlich jetzt weiß, dass es jemanden gibt, der Autorität hat, der Macht hat und diese einsetzt, um mich zu beschützen. Der die Macht einsetzt, dass ich in Freiheit leben kann. Und wie ich eben gesagt habe, der aber auch einschreitet, wo ich dann oder andere Menschen meine Freiheit begrenzen, weil sie sich zu weit ausbreiten. Wenn ich mir so Gott vorstelle, dann kann ich zu ihm Herr sagen. Er ist mein Herr, der auf mich aufpasst, der auf uns Bewohner in diesem Haus aufpasst. Es ist ein Herr, der auch einschreitet, wo halt Unrecht passiert. Da, wo Freiheit zu Unrecht genommen wird, da greift er ein. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Gott auch in unsere Geschichte, in unsere Menschheitsgeschichte eingreift und eingegriffen hat. Und so kann ich sagen, Gott ist mein Herr. Ich habe am Anfang gesagt, Jesus Christus, der Auferstandene, der wird als Kyrios bezeichnet, als der Herr. Und wenn ich mir Jesus anschaue, dann weiß ich, dass Gott kein Diktator sein kann, kein Tyrann. Er ist einer, der will, dass Leben auf dieser Welt gelingt. Und damit Leben gelingen kann, kam Gott in der Gestalt von Jesus Christus halt in die Welt. Und erstens hat er uns vorgemacht, wie ein gelungenes Leben aussehen kann und auszusehen hat. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wie sieht das aus? Was muss man beachten, um ein gelungenes Leben irgendwie zu erzeugen? Und Jesus gab nur ein einziges Gebot letztendlich auf, woran alle anderen Einzelgebote letztendlich hingen. Steht in Matthäus 12, da ist ein Schriftgelehrter, der zu ihm kommt und fragt, was ist eigentlich das wichtigste Gebot? Und da sagt er, höre, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, vom ganzen Gemüt und von allen deinen Kräften. Das andere ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Liebe ist hier das große Stichwort. Es ist eine Entscheidung, Gott und andere Menschen so wertzuschätzen, Respekt und Achtung gegenüber zu begegnen und ja, mit Menschen zusammenzuleben, mit Achtung, mit Respekt. Und jetzt kommt noch was Zweites. Letztendlich können wir das von uns aus nicht selber tun, diese Entscheidung zu lieben. Damit wir das können, muss die Sünde in uns überwunden werden. Und Sünde ist die Kraft in uns, die meint, ich bin selber der Hausherr. Ich bin der Besitzer des Hauses und ich mache meine eigenen Regeln und alle anderen müssen sich an meine Regeln halten. Das Problem ist, wenn jeder so denkt, dann gibt es viele Hausherren oder möchte gern Hausherren und es bricht eigentlich alles in Streit und Chaos aus. Und Jesus hat diese Macht der Sünde gebrochen. Er hat sie besiegt. Und ich glaube daran, dass Jesus diese ganze Sünde am Kreuz getragen hat, die uns so egoistisch macht. Er hat das ganze Schlechte, das ganze Böse, hat er gehabt. Das hat sich an ihm entladen. Und er nahm das mit ins Grab. Und als er auferweckt wurde, blieb das ganze Schlechte, das ganze Böse, die ganze Sünde, blieb im Grab. Und das war tot. Und das, was lebendig blieb, war die Liebe. Es war die Freiheit ohne Sünde. Und Gott bietet dir und mir diese Freiheit an. Die Freiheit von Sünde. Das Absterben der Sünde in mir und in dir. Und das geht ganz einfach. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der bekommt dieses Leben in Freiheit. Ein Leben, das in Liebe gelingen kann. Und so kann man nämlich jetzt auch mit diesem Verständnis Gott als Herrn sehen, Jesus als Herrn. Und man sagt, er möchte mir Leben bieten. Er möchte mir Freiheit bieten. Und ich möchte das mit euch einüben in der nächsten Zeit, dass wir, wenn wir die Namen Gottes durchgehen, dass wir uns das bewusst machen, was bedeutet das eigentlich für mich? Und so auch Gott gegenüber treten und ihn deswegen auch loben und preisen können, wenn wir sagen, ja, ich preise deinen Namen. Dann kann ich auch sagen, ich preise den Herrn. Was heißt das für mich? Und das möchte ich jetzt mit euch in einer Gebetsgemeinschaft tun. Dass wir uns bewusst machen, was heißt eigentlich für mich ganz persönlich, wenn ich Jesus Christus, wenn ich Gott mit Herr anrede und ihn dafür dann auch loben und preisen kann.